Jahrhundertelang haben wir die Natur als Spiegel betrachtet, auf den wir uns erst projizieren und in dem wir uns dann beobachten. Aber worin besteht die Moral? Wir können nichts aus der Erderwärmung lernen, weil wir nicht genügend Zeit oder Abstand dazu haben, um über ihre Lehre nachzudenken. Schließlich erzählen wir die Geschichte nicht nur, sondern leben sie. Das heißt, wir versuchen es. Die Bedrohung ist gewaltig. Wie gewaltig? Ein Aufsatz aus dem Jahr 2018 geht auf die furchtbaren Details ein. In der Fachzeitschrift Nature Climate Change versucht ein Forscherteam rund um Drew Schindel, das Leiden, das vermieden werden könnte, falls wir es schaffen, die Erwärmung auf 1,5 statt auf 2 Grad zu beschränken, in Zahlen zu fassen. Anders formuliert, wie viel zusätzliches Leid nur dieses halbe Grad mehr ausmachen würde. Die Antwort? In einer um 2 Grad wärmeren Welt würden 150 Millionen Menschen mehr an Luftverschmutzung sterben als in einer um 1,5 Grad wärmeren Welt. Im gleichen Jahr erhöhte der Weltklimarat den Einsatz noch einmal. Die Lücke zwischen 1,5 Grad und 2 Grad gefährde hunderte Millionen Leben. Derart große Zahlen können schwer zu fassen sein. Aber 150 Millionen entsprechen 25 Holocausts. Es sind dreimal so viele Tote wie während des großen Sprungs nach vorn, dem tödlichsten nicht-militärischen Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Und doppelt so viele wie beim tödlichsten Ereignis in der Geschichte der Menschheit überhaupt, dem Zweiten Weltkrieg. Und natürlich steigen die Zahlen nicht erst, sobald 1,5 Grad erreicht sind. Es dürfte nicht überraschen, dass das bereits jetzt der Fall ist. Jährlich finden mindestens 7 Millionen Menschen durch die Luftverschmutzung den Tod. Jedes Jahr ein Holocaust. Betrieben und geschützt durch welche Art von Nihilismus genau? Das ist damit gemeint, wenn der Klimawandel als existenzielle Krise bezeichnet wird. Ein Drama, in dem wir planlos zwischen zwei höllischen Polen improvisieren. Der bestmögliche Ausgang wären Tod und Leiden im Ausmaß von 25 Holocausts. Im schlechtesten Fall ständen wir vor dem Aussterben. Wenn es um den Klimawandel geht, fehlen uns oft die richtigen Worte, denn die einzigen sachlich angemessenen Formulierungen gehören zu denen, die in unserer Kultur des heiteren Alles-wird-gut-Optimismus kategorisch als Übertreibungen abgetan werden. Doch die Fakten sind grotesk. Und die Dimensionen des Dramas, das sich zwischen diesen beiden Polen entfalten wird, unvorstellbar gewaltig. So gewaltig, dass es nicht nur um die gesamte heute lebende Menschheit geht, sondern auch um alles, was noch kommen könnte. Die Erderwärmung hat es irgendwie geschafft, die gesamte Geschichte unserer Zivilisation in 2 Generationen zu pressen. Da war zunächst das Projekt, die Erde so umzugestalten, dass sie unbestreitbar uns gehört. Ein Projekt, dessen Abgase, die Gifte der Emissionen, sich nun so schnell durch über Jahrtausende hinweg entstandene Eisschichten fressen, dass man sie mit bloßem Auge schmelzen sehen kann und dabei die Umweltbedingungen zerstören, die buchstäblich die gesamte Geschichte der Menschheit über stabil waren. Das ist das Werk einer einzigen Generation. Die zweite Generation sieht sich einer ganz anderen Aufgabe gegenüber. Dem Projekt, uns allen eine Chance auf eine Zukunft zu bewahren, die Zerstörung abzuwenden und einen anderen Weg zu finden. Es gibt einfach nichts, was damit vergleichbar wäre, sofern man Mythen und religiöse Traktate oder vielleicht auch die Perspektive der drohenden Atomschlacht im Kalten Krieg nicht in Betracht zieht. Kaum jemand fühlt sich angesichts der Klimaerwärmung wie ein Gott. Aber dass wir auf die Übermacht des Klimawandels derart lethargisch reagieren müssten, ist ein weiterer Irrglaube. In der Folklore, in Comics, im Gottesdienst oder in Filmen lösen Geschichten über das Ende der Welt beim Publikum oft eine seltsame Passivität aus. Und vielleicht sollte es uns nicht überraschen, dass es bei der Bedrohung durch den Klimawandel nicht anders ist. Als der Kalte Krieg zu Ende ging, hatte die Aussicht auf einen nuklearen Winter die Popkultur und die Psychologie bis in den letzten Winkel durchdrungen. als allgegenwärtiger Albtraum, das dem gesamten menschlichen Experiment durch das taktische Ringen zweier stolzer Rivalen, durch einige wenige zuckende Hände über den Selbstzerstörungsknöpfen des Planeten ein Ende bereitet werden könne. Die Bedrohung durch den Klimawandel ist noch schlimmer und letzten Endes demokratischer, weil wir alle, selbst jetzt, da wir vor Angst zittern, unseren Anteil daran haben. Dennoch ist uns die Gefahr nur teilweise bewusst. Wir haben sie, wie üblich, weder konkret noch im Detail erfasst, sondern schieben bestimmte Sorgen weg und erfinden dafür andere. Wir ignorieren bewusst die düsteren Aspekte der möglichen Zukunft und lassen unseren politischen Fatalismus und unseren Technikglauben vor unserem inneren Auge zu einer erstaunlich vertrauten Konsumfantasie verschwimmen. Irgendjemand wird das Problem schon für uns lösen, ohne dass es uns etwas kostet. Diejenigen, die sich am meisten Sorgen machen, führen oft ein kaum weniger selbstzufriedenes Dasein. Sie leben mit dem Klimafatalismus, als handle es sich um Klimaoptimismus. In den vergangenen Jahren, als die Schläge des Klimas immer unausweichlicher wurden, sind die Skeptiker dazu übergegangen, nicht mehr den Klimawandel an sich zu bestreiten, da die extremen Wetterereignisse das unmöglich machten, sondern darauf zu beharren, dass seine Gründe nicht klar seien. Die Veränderungen, die wir sehen, seien die Folge natürlicher Abläufe, nicht des menschlichen Handelns und Eingreifens. Das ist ein sehr seltsames Argument, denn wenn die Erde sich rasend schnell und beängstigend stark erwärmt, sollte es uns doch wohl mehr Sorgen machen, nicht weniger, wenn diese Entwicklung sich unserer Kontrolle und vielleicht sogar unserem Verständnis entzieht. Das Wissen, dass die Erderwärmung menschengemacht ist, sollte ein Trost sein, kein Grund zur Verzweiflung, so unfassbar groß und komplex die auslösenden Prozesse auch sein mögen. Das Wissen, dass wir selbst für all diese schlimmen Auswirkungen verantwortlich sind, sollte uns im besten Sinne bestärken. Schließlich ist die Erderwärmung ein Machwerk des Menschen. Und die Kehrseite unserer Schuldgefühle ist, dass wir immer noch alles in der Hand haben. Egal wie sehr das Klimasystem mit seinen tosenden Wirbelstürmen, den beispiellosen Hungersnöten und Hitzewellen, den Flüchtlingskrisen und Klimakonflikten außer Rand und Band geraten ist. Wir alle sind die Urheber. Manche, wie die Ölkonzerne und ihre politischen Unterstützer, sind fleißigere Urheber als andere. Aber die Last der Verantwortung ist zu groß, um sie nur auf einige wenige Schultern zu verteilen. So bequem der Glaube auch ist, es müssten nur ein paar Schurken gehen und schon wäre alles gut. Jeder von uns schadet unserer Zukunft schon dann ein kleines bisschen, wenn er nur den Lichtschalter betätigt, ein Flugticket kauft oder nicht zur Wahl geht. Jetzt sind wir gemeinsam dafür zuständig, den nächsten Akt zu schreiben. Wir haben einen Weg gefunden, für Zerstörungen zu sorgen und müssen jetzt auch einen Weg wieder hinausfinden. Oder besser gesagt, einen Weg hin zu einem ramponierten Zwischenzustand, der einer neuen Generation aber trotzdem noch die Möglichkeit bietet, ihre eigenen Wege zu gehen, vielleicht in eine bessere Klimazukunft. Seit ich über das Klima schreibe, bin ich oft gefragt worden, ob ich irgendeinen Anlass dafür sehe, optimistisch zu sein. Ich muss sagen, ich bin optimistisch. Angesichts der Tatsache, dass die Menschen ein Klima erschaffen haben, das im Verlauf der kommenden Jahrhunderte 6 oder 8 Grad wärmer werden könnte und damit weite Teile der Erde nach unseren heutigen Definitionen unbewohnbar macht, betrachte ich den ramponierten Zwischenzustand als eine ermutigende Aussicht. Eine Erwärmung um 3 oder 3,5 Grad würde die Menschen schlimmer leiden lassen, als sie es in vielen Jahrtausenden voller Anstrengungen, Qualen und Krieg erlebt haben. Aber es ist kein fatalistisches Szenario, sondern deutlich besser als das, worauf wir gerade zustreben. Und wenn es um die Frage der Kohlenstoffabscheidung geht, also die Rückholung von CO2 aus der Luft, oder um Geoengineering, bei dem die Erde abgekühlt würde, indem man Gas in die Atmosphäre ausbringt oder irgendeiner anderen heute noch unvorstellbaren Technik, könnten wir neue Lösungen finden, die unseren Planeten näher an einen Zustand heranrücken, den wir aus heutiger Sicht nur als düster, nicht als katastrophal bezeichnen würden. Ich bin auch schon oft gefragt worden, ob es eigentlich moralisch vertretbar ist, sich unter diesen Klimabedingungen fortzupflanzen. Ob es verantwortungsvoll ist, Kinder zu bekommen, ob es dem Planeten oder, vielleicht noch wichtiger, den Kindern gegenüber fair ist. Wie es der Zufall will, bin ich, während ich dieses Buch schrieb, Vater einer Tochter geworden. Rocker. Das ist zum Teil bedingt durch einen Irrglauben, durch bewusste Blindheit. Ich weiß, dass uns schreckliche Klimaentwicklungen bevorstehen, die sicherlich auch meine Kinder betreffen werden. Das ist damit gemeint, wenn es heißt, dass die Erderwärmung eine allumfassende, flächendeckende Gefahr ist. Aber was genau passieren wird, ist noch nicht entschieden. Wir zementieren es, wenn wir nichts tun. Doch unser Handeln kann es aufhalten. Der Klimawandel verheißt Finsteres für die kommenden Jahrzehnte, aber ich glaube nicht, dass die richtige Reaktion darauf der Rückzug, die Kapitulation ist. Ich glaube, dass wir alles tun müssen, was in unserer Macht steht, um die Welt zu einem lebenswerten und blühenden Ort zu machen, statt vorzeitig aufzugeben, bevor der Kampf gewonnen oder verloren ist, und uns auf eine trostlose Zukunft einzustellen, herbeigeführt von anderen, die sich weniger Gedanken über das Klima machen. Und der Kampf ist definitiv noch nicht verloren. Er wird nie verloren sein, solange wir noch nicht ausgestorben sind, denn egal, wie warm die Erde wird, das folgende Jahrzehnt kann immer mehr oder weniger Leid mit sich bringen. Und ich muss zugeben, dass ich auch schon gespannt bin, was Rocker und ihre Brüder und Schwestern alles sehen, miterleben, tun werden. Sollte sie selbst Kinder bekommen, werden diese wahrscheinlich rund um das Jahr 2050 aufwachsen, wenn es viele Dutzende, Millionen Klimaflüchtlinge gibt. Und ins hohe Alter käme Rocker gegen Ende des Jahrhunderts, zum Endpunkt aller unserer Voraussagen in Bezug auf die Erderwärmung. Dazwischen wird sie mit ansehen, wie die Welt gegen eine wahrhaft existenzielle Bedrohung ankämpft, und die Vertreter ihrer Generation sich und den Generationen, die sie selbst hervorbringen, eine Zukunft auf diesem Planeten verschaffen. Und sie wird nicht nur zuschauen, sondern auch mitwirken. An der buchstäblich größten Geschichte, die je erzählt wurde. Diese könnte durchaus ein gutes Ende nehmen. Welchen Anlass gibt es zu dieser Hoffnung? Das Kohlendioxid bleibt für Jahrzehnte in der Luft und einige der schlimmsten Rückkopplungen laufen über einen noch längeren Zeitraum ab, was der Erderwärmung den furchtbaren Anstrich einer endlosen Bedrohung gibt. Aber der Klimawandel ist kein uraltes Verbrechen, das wir heute lösen müssen. Wir zerstören unseren Planeten Tag für Tag, oft mit einer Hand, während wir mit der anderen versuchen, ihn zu bewahren. Was bedeutet, wie es der amerikanische Umweltschützer Paul Hawken auf die vielleicht besonnenste Weise gezeigt hat, dass wir auf die gleiche Weise auch aufhören können, die Erde zu zerstören? Gemeinsam, ohne festen Plan, durch ganz alltägliche Handlungen neben spektakulär wirkenden Maßnahmen. Das Vorhaben, eine ganze industrialisierte Welt von den fossilen Brennstoffen zu entwöhnen, ist überwältigend und muss ziemlich rasch umgesetzt werden. Bis 2040, meinen viele Wissenschaftler. Aber in der Zwischenzeit stehen uns viele Wege offen. Weit offen, wenn wir nicht zu faul, zu borniert und zu selbstsüchtig sind, um sie zu gehen. Sage und schreibe, die Hälfte der britischen Emissionen, hat man vor kurzem errechnet, sind auf ineffiziente Baumethoden sowie auf weggeworfene und ungenutzte Lebensmittel, Elektrogeräte und Kleidung zurückzuführen. In den USA werden 2/3 der Energie verschwendet. Und laut einer Untersuchung unterstützen wir die fossile Brennstoffindustrie jährlich weltweit mit Subventionen in Höhe von $5 Billionen. Das kann man alles ändern. Zurückhaltung bei den Maßnahmen gegen den Klimawandel, hieß es in einem anderen Artikel, würde die Welt allein bis 2030 $26 Billionen kosten. Dagegen kann man vorgehen. Die Amerikaner schmeißen 1/4 ihrer Lebensmittel weg, was bedeutet, dass der ökologische Fußabdruck jeder Mahlzeit im Durchschnitt 1/4 größer ist, als er sein müsste. Das kann man ändern. Vor 5 Jahren kannte kaum jemand abseits der dunkelsten Ecken des Internets die Kryptowährung Bitcoin. Heute schluckt das Mining mehr Strom als alle Solarpaneels der Welt zusammen erzeugen, was wiederum dazu führt, dass wir innerhalb weniger Jahre ein Programm geschaffen haben, das die Erfolge mehrerer langer, hart erarbeiteter Generationen von grünen Energieinnovationen zunichte macht. Und das nur, weil wir einander und den Staaten hinter den Papiergeldwährungen misstrauen. Das hätte nicht so kommen müssen. Und eine einfache Veränderung des Algorithmus könnte den Fußabdruck der Bitcoins vollständig verschwinden lassen. Das sind nur ein paar Gründe, warum das, was der kanadische Aktivist Stuart Parker als Klimanihilismus bezeichnet hat, ein weiterer Irrglaube ist. Was von nun an geschieht, liegt voll und ganz in unserer Hand. Die Zukunft unseres Planeten hängt größtenteils davon ab, wie das Wachstum in den Schwellen- und Entwicklungsländern verläuft. Denn dort leben die meisten Menschen. In China und Indien und vermehrt auch in dem Teil Afrikas, der südlich der Sahara liegt. Aber das ist kein Freifahrtschein für den Westen, wo der Durchschnittsbürger allein durch seine Gewohnheiten deutlich mehr Kohlendioxid erzeugt als fast jeder Bewohner Asiens. Ich werfe Tonnen verdorbener Lebensmittel weg und recycle fast nichts. Ich lasse die Klimaanlage laufen. Ich bin zu Hochzeiten in den Bitcoin-Markt eingestiegen. Auch das ist alles nicht nötig. Aber es ist auch nicht nötig, dass die Menschen im Westen den Lebensstandard der Armen übernehmen. 70% der Energie, die der Planet hervorbringt, gehen Schätzungen zufolge in Form von Wärme verloren. Wenn der durchschnittliche Amerikaner seinen ökologischen Fußabdruck dem seines europäischen Gegenstücks anpassen müsste, würde der CO2-Ausstoß der USA um mehr als die Hälfte sinken. Wenn die reichsten 10% der Erde sich auf diesen Fußabdruck beschränkten, würden die weltweiten Emissionen um 1/3 zurückgehen. Und warum sollten sie das nicht müssen? Während die Nachrichten aus der Wissenschaft immer düsterer werden, verschaffen sich die Liberalen im Westen fast schon als Prophylaxe gegen die Klimaschuld dadurch ein ruhiges Gewissen, dass sie ihr eigenes Konsumverhalten in ein moralisch und umwelttechnisch betrachtet makelloses Lehrstück verwandeln. Weniger Fleisch, mehr E-Autos, weniger Transatlantikflüge. Aber einzelne Lebensstilentscheidungen bringen insgesamt gesehen kaum etwas, wenn sie nicht in die Politik eingehen. Abseits der Überbleibsel der amerikanischen Klimapartei sollte das eigentlich nicht unmöglich sein, wenn man versteht, was hier auf dem Spiel steht. Genau genommen darf es nicht unmöglich sein. Die Auslöschung des Menschen ist nur das sehr schmale Ende der sehr langen Glockenkurve und nichts hindert uns daran, diesem Schicksal entgegenzuwirken. Aber das, was zwischen uns und dem Aussterben liegt, ist schrecklich genug und wir haben noch nicht einmal angefangen, darüber nachzudenken, wie ein Leben unter solchen Bedingungen aussehen würde, wie es sich auf unsere Politik, unsere Kultur und unser emotionales Gleichgewicht auswirken wird. Auf unsere Wahrnehmung der Geschichte und unsere Beziehung zu ihr. Unsere Wahrnehmung der Natur und unsere Beziehung zu ihr, wenn wir in einer Welt leben, die wir durch unsere eigene Hand zerstört haben und in der uns Menschen wenige Chancen bleiben. Vielleicht werden wir noch einen Deus ex machina erleben, der die Klimakatastrophe abwendet, oder besser gesagt, vielleicht übernehmen wir die Schicksalsfügung selbst. In Form von Anlagen zur CO2-Abscheidung oder von Geoengineering oder aber durch eine Revolution der Art und Weise, wie wir Strom oder Macht erzeugen. Aber diese Lösung wird, falls sie je eintrifft, vor einem düsteren Horizont auftauchen, den unsere Emissionen verdunkeln wie ein Glaukom. Vor allem diejenigen, die mehrere Jahrhunderte des westlichen Triumphalismus in sich aufgesogen haben, neigen dazu, die Geschichte der Menschheit als eine unaufhaltsame Eroberung der Erde zu betrachten, statt als Saga einer unsicheren Spezies, die sich wie Schimmel tastend und willkürlich ausgebreitet hat. Die Brüchigkeit, die heute alles prägt, was die Menschen auf der Erde tun, ist die große existenzielle Erkenntnis der Erderwärmung. aber sie beginnt gerade erst an den Fundamenten des Triumphalismus zu nagen. Hätten wir allerdings schon vor einer Generation innegehalten und diese Möglichkeiten in Betracht gezogen, würde es uns wahrscheinlich nicht überraschen, in der Weltregion, die schon jetzt am schlimmsten unter der Erwärmung leidet, im Nahen Osten, eine neue Form des politischen Nihilismus aufkommen zu sehen, die dort durch suizidale Zuckungen religiöser Gewalt zum Ausdruck kommt. Diese Region wurde einst vollmundig die Wiege der Zivilisation genannt. Heute strahlt der politische Nihilismus fast in alle Richtungen, durch die vielen Kulturen hindurch, die im Nahen Osten entstanden und sich dann verzweigten. Wir haben das enge Zeitfenster, in dem die Umweltbedingungen dem Menschen erlaubten, sich überhaupt zu entwickeln, schon längst hinter uns gelassen. Aber in dieses Zeitfenster fiel nicht nur die Entwicklung des Menschen, es umschloss alles, was wir unter dem Begriff Geschichte fassen, als wertvollen Fortschritt betrachten und im Fach Politik untersuchen. Wie wird es sein, außerhalb dieses Zeitfensters zu leben? Wahrscheinlich weit davon entfernt. Diese Frage bildet das Thema dieses Hörbuches.